Wir haben jetzt, jetzt geht der Knopf auf grün und er startet schon wieder. Das Licht geht an. Ich sehe, wie der Schlitten hier über die Platte läuft.
Die Fotokopie ist so wichtig für die Kultur wie die Erfindung Gutenbergs.
Ich habe dieses Jahr 15.000 Kopien hier gemacht. Also, wenn ich das schreiben müsste, hätte ich was zu tun.
So eine Kopie, so ein Kopierer ist schon was Feines.
Es ist das schöne Gefühl der Kopie, ich hab's ja doppelt.
Stapelweise Erfolg. Der wirtschaftliche Siegeszug des Kopierers. Des Kopierers. Des Kopierers. Ein Feature von Katrin Börs.
Er muss um 9 Uhr morgen abgegeben werden. Es ist super, wir haben jetzt 7:15. Viel Stress gerade.
Die letzte Hoffnung von Studentin Tami Daum ist das Kopiercenter in der Dortmunder Innenstadt. Sie muss sich für ein Volontariat bewerben. Die Zeit drängt.
Die Überschrift vom Lebenslauf ist leider gerade mit hoch in mein Anschreiben gerutscht. Das war so nicht geplant.
Ratlos guckt sie auf die 14 Kopierer um sich herum. Jeden Tag sind das Kopiercenter und seine kleine Zweigstelle Kopiothek voller verzweifelter Menschen, die die wichtigsten Dinge ihres Lebens auf Papier brauchen. Und zwar immer sofort, am besten schon gestern. Deshalb gehört Leben retten zu den Hauptaufgaben von Yvonne Wutzdorf und Kollegin Eva-Maria Wulfekammer.
Also die größten Katastrophen sind eigentlich wirklich immer die Bachelorarbeiten, die dann auch schon mal nach Feierabend kommen, wo man dann vielleicht doch schon mal bis 9 Uhr oder so im Laden steht und die völlig aufgelöst
wird. Nervig am Ende. Die meisten sagen auch, ich möchte es gar nicht mehr angucken.
Das ist ganz häufig so, dass wir da Händchen halten müssen, weil die Leute sehr nervös sind, meistens nicht geschlafen haben.
Aber da ist es uns schon oft passiert, dass wir auf dem Titelblatt einen Fehler gesehen haben. Das sagen wir dann natürlich auch.
Ja, und da muss man dann auch sehr sensibel mit umgehen. Und da liegen die Nerven schon immer blank und wir machen dann immer, bringen die zur Ruhe, halten Händchen.
Wenn irgendwie, hatten wir vor kurzem, da war das Wort Bachelor falsch geschrieben.
Gibt auch schon mal einen Tee oder einen Kaffee, wenn es ganz schlimm ist.
Da stand dann Bachelor, nicht Bachelorarbeit.
Oder ein Taschentuch, wenn es extrem schlimm ist. Nein, also das machen wir auf jeden Fall.
Und die freuen sich dann natürlich einerseits, andererseits sind sie erschüttert, dass sowas passieren kann.
Von morgens 8 bis abends um 20 Uhr wird hier kopiert, gedruckt, gebunden. Und so war das schon immer. Seit die Kopiothek vor fast 40 Jahren aufmachte, hat sich an der Atmosphäre nichts geändert. Generationen von Studenten haben hier viele Stunden ihres Studiums verbracht. Das Klappern und Rattern, der Geruch und die Wärme sind immer noch da. Und die Kunden sind immer unter Druck.
Ich habe schon Angst gehabt, dass hier keiner mehr ist, aber scheinen mehr Leute auf der Suche zu sein. So, probieren wir es nochmal. Hier sieht es nochmal ganz anders aus. Ich drehe durch.
Trotz Dateien und Speichersticks oder Datenclouds im Internet von zig Anbietern wie Google oder Dropbox, Kopien sind noch nicht aus unserem Leben wegzudenken. Deshalb verbrauchen wir weiterhin beinahe unvorstellbar große Mengen an Papier.
Genaue Zahlen über das aktuelle Kopiervolumen zu finden, ist schwierig. Hewlett-Packard schätzte vor Jahren einmal, dass seit Erfindung des Fotokopierers bis heute rund 50 Trillionen Kopien gemacht wurden. Eine Zahl mit 18 Nullen. Allein für 2011 findet sich die Angabe von 3 Billionen ausgedruckter Seiten weltweit. Für Deutschland kennt Hartmut Rottstedt, Geschäftsführer der Firma Lexmark, aktuelle Zahlen.
2016 wurden rund 112 Milliarden Seiten in Deutschland produziert. 76 Milliarden Seiten sollen dann im Bereich Schwarz-Weiß reproduziert worden sein und dann die übrig bleibenden 36 Milliarden dann auf Farbsystem.
Das Umweltministerium gab 2011 Zahlen heraus, nach denen Deutschland auf Platz 4 der am meisten papierverbrauchenden Staaten der Welt landete, nach den USA, China und Japan. 19 Millionen Tonnen. Pro Einwohner heißt das 236 Kilogramm. Das sind 640 Gramm pro Tag, was einem Harry-Potter-Band entspricht. Die Internetplattform papiernetz.de berichtete, dass sich der Papierverbrauch in Deutschland von 1950 bis 2015 mehr als verzwölffacht habe.
Das funktioniert anscheinend doch nicht so gut. Ist hier irgendwo ein Bearbeiten, Aktivieren-Ding? Nein.
Das ist dem Fortschritt und der Technik geschuldet. Je einfacher es wurde, Dinge zu vervielfältigen und sie auf Papier zu bannen, umso öfter und intensiver tun wir es.
Vor über 550 Jahren erfand Johannes Gutenberg den Buchdruck. Bis wir einfach nur auf einen Knopf drücken mussten, um Geschriebenes in den Händen zu halten, verging sehr viel Zeit. Bis ins 20. Jahrhundert war es ungeheuer aufwendig und teuer, Texte zu vervielfältigen. Den Wunsch, das alles zu vereinfachen, verfolgte jahrelang ein Mann namens Chester F. Carlson. Vor 80 Jahren erfand er den Fotokopierer.
Chester Carlson ist für mich der Gutenberg unserer Tage,
sagt Klaus Urbons. Er betreibt in Mülheim an der Ruhr das Copy-Museum, ein Museum für Fotokopieprojekte, internationale Copy-Art und die Geschichte der Fotokopie. In den 1980er Jahren kam ihm die Idee. Museen interessierten sich damals für diesen Gebrauchsgegenstand überhaupt nicht.
Diese Geräte gingen alle mehr oder weniger rasch auf den Schrott. Und da dachte ich, irgendjemand muss sich ja mal darum kümmern, dass wenigstens so ein paar davon erhalten bleiben.
Chester F. Carlson wurde 1906 als Kind schwedischstämmiger Farmer in Seattle, USA geboren. Er wuchs in sehr armen Verhältnissen auf und musste früh zum Lebensunterhalt seiner Familie beitragen. Schon in seiner Jugend war er ein leidenschaftlicher Erfinder. Er studierte Physik und ging Anfang der 30er Jahre nach New York, besuchte dort Abendkurse und wurde Patentanwalt, aber eigentlich wollte er immer nur Erfinder sein.
Klaus Urbons hat sich lange mit der Persönlichkeit Chester Carlson beschäftigt und auch ein Buch über ihn und seine Erfindungen geschrieben.
Also die Notwendigkeit, eine Kopiermaschine zu erfinden, ist das Resultat von Carlsons Arbeit in der Patentabteilung. Denn im Patentwesen werden von allen Dokumenten, von allen eingereichten Patenten durchweg bis zu 12 Kopien gebraucht. Damals wurden Texte direkt mit der Schreibmaschine vervielfältigt durch das Einlegen von Kohlepapieren. Das ging aber maximal bis zu 6 Durchschlägen. Mehr brachten diese Maschinen nicht zustande. Das heißt, man musste einen Text, um ihn 12-mal zu vervielfältigen, 2-mal abtippen. Bei 30 Seiten ist das schon eine Herausforderung.
Es muss doch ein besseres Kopierverfahren geben.
Ja, vielleicht hat es nur noch niemand erfunden.
Also werkelte und forschte er viele Jahre in seiner New Yorker Wohnung und in der Küche seiner Frau an seiner Idee. Er untersuchte den Bereich Elektrostatik. Da vermutete er die Lösung für seine Erfindung. 1937 erhielt er sogar ein Patent für ein Verfahren, das er Elektrofotografie nannte. Er träumte von etwas ganz Einfachem.
Ich hatte die Idee der Entwicklung eines Bürokopierers. Und ich dachte an eine Maschine, die am Schreibtisch im Büro stehen könnte und die eine Kopie vom Original machen könnte. Leg es in die Maschine, drücke einen Knopf und es kommt eine Kopie heraus.
Doch es gab da ein Problem bei dem schüchternen Mann mit den genialen Ideen, sagt Carlson-Kenner Klaus Urbons. Die Theorie musste in die Praxis umgesetzt werden.
Denn Carlson selbst war nach eigenem Bekunden zwar ein sehr guter Theoretiker, hatte brillante Ideen und sehr gute Vorstellungskraft, aber er hatte 2 linke Hände. Also was er anfasste, wurde nicht unbedingt etwas. Und dazu brauchte er den Otto Kornay, der vor den Nazis aus Wien geflüchtet war und gar keine Arbeit hatte in New York und sich freute, dass wenigstens so ein halbverrückter Patentanwalt ihn für 6 Monate angeheuert hatte. Und der kriegte das, was Carlson ein halbes Jahr probiert hatte, in weniger als einer Woche hin.
Otto, haben Sie alles da?
Ja, Mr. Carlson.
Gut.
Ich habe die mit Schwefel beschichtete Metallplatte hier, die gefärbten Sporen und die Fotolampe.
Okay.
Wir können mit dem Experiment beginnen.
Dann los.
Ich schließe nur noch die Jalousie.
Otto Kornay rieb mit einem Taschentuch heftig über die Schwefelschicht und legte dann eine mit Tusche beschriftete kleine Glasplatte darauf.
Mr. Carlson?
Ja?
Schalten Sie bitte die Fotolampe an.
Ja.
Und jetzt wieder aus? Danke. Jetzt noch die Bärlappsporen auf die Metallplatte.
Ich kann es lesen.
Oh, etwas fehlt noch.
Was?
Das Papier.
Carlsen legte ein Stück Wachspapier auf die Platte, rollte mit einer Gummiwalze darüber und übertrug so das Pulver. Kornei hielt das Wachspapier kurz über die warme Herdplatte.
Sehen Sie, Mr. Carlsen, die Wachsschicht schmilzt und das Pulver wird fixiert.
Gehen Sie mal her, Otto. Die erste Elektrofotografie der Welt.
Ja.
Also da stand dann 10-22-38 und darunter Astoria. Das war nicht etwa das bekannte Hotel, sondern Astoria ist ein Stadtteil des ebenfalls New Yorker Stadtteils Queens. Und da hatte er so ein kleines Zimmerchen gemietet für $15 im Monat. Das war sein Laboratorium und $2 war das wöchentliche Forschungsbudget. Und damit haben die mal eben die Welt umgekrempelt.
Den beiden war ein trockenes Kopierverfahren gelungen. Die erste moderne Fotokopie. Das Verfahren arbeitete ohne flüssige Chemikalien wie Entwickler und Fixierbäder und war somit etwas absolut Neues. Eine Revolution.
Doch von der bekam zunächst niemand etwas mit. Bis zur Kopie auf Knopfdruck war es noch ein weiter Weg.
Jahrelang ging Carlsen Klinkenputzen. 6 Jahre und unzählige Absagen später wurde die kleine Firma Halloyd auf die Idee von Chester Carlsen aufmerksam. Eigentlich stellte sie Fotopapier her. Die Firma sah das Potenzial und steckte $12 Millionen in die Entwicklung der Xerographie, wie sie nun hieß.
Eine Wortschöpfung der Firma, der Elektrofotografie zu gefährlich klang. Aus den griechischen Worten für trocken, Xeros, und Graphein für Schreiben wurde Xerographie. Noch heute heißt etwas Fotokopieren auf Englisch
Xerox.
Eines der ersten Geräte von Halloyd brauchte noch 39 Arbeitsschritte und mehrere Minuten für eine Kopie. Doch dann kam 1959 der Xerox 914 auf den Markt.
Debbie, will you please go make a copy of this?
Okay, Daddy.
Und sie konnten einstellen 15 Kopien und drückten ein Knöpfchen und dann ratterte der Xerox 914 15 Kopien durch. Und die waren auf ihrem Firmenbriefbogen, die waren auf farbigen Papieren, sie konnten reinlegen, was sie wollten. Und das war eben etwas, das hat es vorher nicht gegeben. Und letztlich führte das dazu, dass diese Maschine das erfolgreichste Industrieprodukt seiner Zeit wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Kopierer. Der Kopierer.
Thank you, Debbie. That was fast. Which is the original?
I forget it.
Und schon in den allerersten Werbespot, im allerersten Werbespot für den allerersten Kopierautomaten, sagte der Vater zu seiner Tochter Debbie, Debbie, please make a copy for me. Und dann tanzt sie zum Kopierer hin, macht die Copy, tanzt zurück, bleibt stehen, tanzt nochmal hin und legt ihre Puppe auf den Kopierer und macht auch noch eine Kopie von der Puppe.
Halloyd hatte sich mittlerweile in Xerox umbenannt und vermarktete 200.000 Exemplare des 914. Es wurde ein riesiges Geschäft, das Xerox eine Zeit lang alleine betrieb, weil sie sich alles hatten patentieren lassen und wenig Lizenzen vergaben.
Die Nachfrage entwickelte sich explosionsartig. Wurden 1955 weltweit ungefähr 20 Millionen Kopien hergestellt, waren es 1965 fast 10 Milliarden. Das recherchierte der amerikanische Sachbuchautor David Owen. Er schrieb 2004 ein Buch über Chester Carlsen und die Geburt des Kopierers. Copies in Seconds.
Viel Stress gerade. Hallo. Warum ist das hier so komisch?
Chester F. Carlsen wurde ein reicher Mann. An den Aktien seiner Erfindung verdiente er $200 Millionen. 1968 starb er mit 62 Jahren.
Xerox gibt es noch heute. 2011 stand die Firma an Platz 121 der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, hatte 136.000 Mitarbeiter. Allerdings leidet die Firma unter sinkenden Ausdruckzahlen im Zeitalter von Smartphones und Tablets. 2017 kam es zur Aufspaltung in zwei börsendotierte Unternehmen.
Unter dem Namen Xerox bietet eine Firma weiterhin Service und Hardware wie Drucker und Kopierer an. 2015 erwirtschaftete der Bereich mit rund 39.000 Mitarbeitern 11 Milliarden US-Dollar. Das andere Unternehmen heißt jetzt Conduent und beschäftigt sich mit Business Process Outsourcing. Dabei geht es um das Auslagern ganzer Geschäftsprozesse. 2015 arbeiteten dort weltweit 96.000 Menschen und der Umsatz lag bei 7 Milliarden Dollar.
Ich bin spät angefangen. Wird schon. So ist das als Student. Da ist man nicht so durchgeplant unterwegs.
Mit dem wirtschaftlichen Siegeszug veränderte sich durch den Kopierer auch die Welt. Achim Karius ist Geschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Kopie und Medientechnik. Er ist in der Branche seit Jahrzehnten zu Hause.
In den 70er, 80er Jahren erlebten wir dann in Deutschland einen großen Boom an Copyshops. Alles wurde nur noch kopiert, nichts mehr gedruckt. Das klassische Drucken, auch im Offset, war für kleinere Auflagen unter 1.000 auch viel zu teuer und zu aufwendig. Deswegen kam das sehr gelegen, dass man jetzt ganz einfach kopieren konnte.
Bestand gerade das Studentenleben der Zeit aus wundgetippten Fingern und Mitschriften bis zur Sehnenscheidenentzündung, brach für Studenten durch den Kopierer eine neue Zeit des Lernens an. Genau in dieser Zeit, 1978, eröffneten Eva Maria Wulfekammer und ihr Mann ihr Geschäft in Dortmund.
Wir hatten den ersten Copyshop an der Uni. Das war ein Raum mit einem winzigen Büro. Unsere Mitarbeiterinnen haben wir im Wohnzimmer eingestellt damals noch. Da hatten wir selber auch kein Büro. Ja, und dann die berühmte Geschichte, wie mein Schwiegervater sagte, was kostet denn so eine Kopie? Und mein Mann sagte, 10 Pfennig. Davon willst du eine Familie ernähren? Ja, das hat sich geändert. Damals gab es ja noch keinen Computer, kein Internet, kein Nichts.
Der Dortmunder Copyshop blieb nicht der einzige. Es wurden rasch immer mehr, denn jeder wollte kopieren, sagt Branchenexperte Achim Karius.
An jeder Ecke in der Innenstadt, in Universitätsnähe, eröffneten klassische Copyshops, Selbstbedienungs-Copyshops. Das war eine Revolution in der Selbstbedienung, sich Vorlagen vervielfältigen zu können. Das gab es bislang nicht. Und jetzt konnte der Student, die Hausfrau, der Schüler seine Unterlagen, seine Diplomarbeit, seine Hausarbeit, die Skripte, die wurden vervielfältigt. So habe ich es auch selbst in Mainz an der Uni erlebt. Das war eine irre Zeit.
Aber nicht alle durften an der schönen, praktischen Erfindung des Fotokopierers teilhaben. Die DDR-Staatsführung hegte ein ziemliches Misstrauen gegenüber Kopierern. Hätte man doch mit diesen Geräten auf einfache Weise vielleicht regimefeindliche Flugblätter produzieren können.
Es gab zwar Kopierer in der DDR, sagt der Journalist Falk Mratzek. Doch die wurden für teure Devisen gekauft und waren nur einem kleinen Kreis zugänglich.
Das waren dann natürlich höhere Parteifunktionäre, natürlich auch Funktionäre von der Staatssicherheit und Personen, die das beruflich brauchten. Aber auch dieser Kreis war sehr eingeschränkt. Und wurde dann auch sehr stark kontrolliert, so in der Hinsicht, wer hat wann was wohin kopiert und warum.
Frei zugängliche Copyshops gab es auf der anderen Seite der Mauer nicht. Der Staat wollte die absolute Kontrolle behalten, schildert Falk Mratzek. Er wurde 1960 in Radeberg bei Dresden geboren und wuchs in Bischofswerda auf.
Wer einen Kopierer unrechtmäßig benutzte in der DDR, kam ganz, ganz schnell in Gefahr, dass er im Verdacht geriet, Volksverhetzung zu betreiben, also staatsfeindliche Hetze zu betreiben. Und das war der Paragraph 106 Strafgesetzbuch. Und wer den erwischte, den erwartete eine ziemlich empfindliche Strafe.
Die Angst, dass sich staatsfeindliche Schriften verbreiteten, war groß. In DDR-Haushalten gehörte deshalb Butterbrotpapier zur Grundausstattung. Musste etwas kopiert werden, wurde es abgepaust. Und wer mehr kopieren wollte, musste sich etwas einfallen lassen. So wie Falk Mratzek, als er 1977 für seinen Abschluss eine Schülerzeitung machen wollte. Auflage 25 Stück. Er dachte an das sogenannte Ormic-Druckverfahren, das mit Matrizen und Spiritus funktionierte. Der 17-Jährige besorgte sich Papier, Maschine und Zubehör über den Betrieb seiner Mutter.
Ja, und das sprach sich eben halt auch im Betrieb rum, was denn da los sei, warum meine Mutter so viel Papier brauchte. Und ja, erst als ich dann mit diesen 25 Exemplaren meine Abschlusszeitung für die 10. Klasse dann im Betrieb erschien und das nachweisen konnte, was mit diesem Papier und mit diesen Materialien passiert ist, also nichts Illegales im Sinne der DDR, war dann alles in Ordnung und die Gemüter beruhigten sich wieder. Aber das zeigt eben halt auch schon, wie empfindlich so ein System, so eine Diktatur mit solchen Informationen und mit solchen Sachen umging und wie brisant Kopien in einer Diktatur sind.
Heute gibt es in Deutschland keine Überwachung mehr. Und jeder kann kopieren, was er will, solange ihn die Technik lässt.
Genau wegen sowas sollte man halt einen Tag früher machen.
Am menschlichen Verhalten am Kopierer hat sich aber in all den Jahren trotz technischer Weiterentwicklung wenig geändert. Vor 30 Jahren war der Kampf mit der Maschine ein ähnlicher, wie man ihn auch heute noch haben kann.
Naja, umschlagen, Klappe aufmachen, Buch richtig rum einlegen, nächste Seite, Klappe wieder hoch, Kopie zu schwarz, Wald zu hell.
Naja, das ist so eine richtig schöne geistlose Arbeit an für sich. Sobald man aber mit der Aufmerksamkeit zu sehr abrutscht, dann fragt man sich auf einmal, Moment, habe ich jetzt schon den Knopf gedrückt oder nicht? Und dann geht das Blättern und Suchen los. Also das ist einfach die Verheißung der schnellen Kopie. 4 Sekunden pro Kopie, super. Ja toll, 5 Minuten, um die Kopien auseinander zu friemeln, 20 Minuten, um sie zu ordnen und Tage, um sie zu verstehen.
Aus dieser Qual heraus entstanden immer wieder aber auch kreative Ideen. So erklärt es jedenfalls Klaus Urban.
Das ist eben das absolut Menschliche. Man kriegt so eine Maschine vor die Nase gesetzt im Büro und jemand sagt so, mach den Stapel. Und sobald dieser jemand weg ist und der Stapel durch ist, dann wird erstmal drauf rumgespielt.
Je weiter sich die Fotokopierer verbreiteten, umso mehr fand das Kopieren seine Nische auch in der Kunst. Was mit kopierten Händen, Gesichtern und anderen Körperteilen begann, wurde allmählich zur Kunstform. Die widmete sich oft dem, aus dem sie entstand, dem Selbstporträt.
Oh, schon geht es wieder rund hier. Drehe ich das?
Gabriele Klages arbeitet seit langem als Copy-Art-Künstlerin. In den 80er Jahren wurde sie sogar von einem großen Kopiererhersteller engagiert. Sie bekam ihren eigenen Kopierer und schuf großformatige Werke, um Messestände zu verschönern.
Also es ist jedes Bild ist irgendwie neu, jedes hat irgendeinen Reiz. Jedes könnte man wieder weiter benutzen. Ich könnte es jetzt aber auch zerreißen, das mache ich jetzt einfach mal. Weil Picasso hat schon gesagt, ein Künstler muss bereit sein, sein Werk zu zerstören. Und daraus entsteht dann vielleicht wieder ein interessantes Neues. Ich nehme das nächste weiße Blatt, lege es hier hin. Und schon geht es von allein. Da. Man hört das Geräusch. Ich komme gar nicht mehr mit dem Schieben. Ah ja, ich drehe es jetzt mal so rum. Hier vorne sehe ich so ein kleines Gesicht. Sieht aus so ein bisschen wie Nofretete, oder? Also das ist für mich das Leben. Also es entsteht etwas, zerfällt und daraus entsteht wieder was Neues. Der Kreislauf des Lebens. Das ist die Fotokopie.
Etwas Bestehendes zerfällt und daraus entsteht etwas Neues. Das passt auch auf die Welt des Kopierens und Ausdruckens. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte der Firma Lexmark.
Sie entstand in der Zeit des Umbruchs. Das IT-Unternehmen IBM steckte Ende der 80er Jahre in einer Krise. Der Fokus sollte aufs Kerngeschäft gelegt werden. Die Digitalisierung bahnte sich an und man war bei IBM überzeugt, dass der Druckerbereich bald überflüssig sein würde. Deshalb wollte man sich von solchen Randbereichen lieber trennen, schildert Hartmut Rottstedt, der heutige Geschäftsführer von Lexmark Deutschland.
Und der Druckerbereich wurde als solcher damaliger Randbereich 1990 identifiziert. Das war eine grobe Fehleinschätzung, weil die Blüte der Branche, die stand erst bevor. Aber aufgrund der aufkommenden elektronischen Kommunikationsmedien war man felsenfest der Überzeugung an Armand, dass das druckende Gewerbe keine große Zukunft mehr hat und man diesen Bereich verkaufen sollte. Für 1,3 Milliarden US-Dollar haben wir im Jahr 1991 den Besitzer gewechselt.
Aus dem ungeliebten Randbereich wurde ein eigenständiges Unternehmen für Drucker, Hard- und Software. Als Mitgift gab es die weltweite Struktur von IBM, Präsenz auf 5 Kontinenten und alle Patente dazu.
Das nächste große Ereignis war natürlich die Einführung des Internets in den 90er Jahren. Und das Internet mit seinen vielfältigen Aspekten rund um das Thema Content hat natürlich dort die Anzahl der gedruckten Seiten entsprechend beeinflusst. Die ging ebenfalls steil nach oben, einmal hier bedingt durch Konsumenten, aber natürlich auch die vielfältigen Dokumente, die durch das Internet entsprechend hier auf die Schreibtische kamen.
Für Lexmark bedeutete das Internet und die Digitalisierung nach eigenen Angaben sogar einen Aufschwung.
Und haben gute 25 Jahre im Markt entsprechend zugebracht und konnten uns hier in der Zeit prächtig entwickeln, sodass wir jetzt zu den führenden Herstellern gezählt werden können. Wir belegen also in unserem Kernsegment, das wir entsprechend abdecken, das sind die A4 Formatik druckenden Geräte in einer Preisklasse ab 500 US-Dollar, belegen wir die ersten Plätze weltweit.
Den Copyshops gelang die Digitalisierung nicht so leicht. Achim Karius vom Wirtschaftsverband Kopie- und Medientechnik erinnert sich.
Damals in Deutschland, schätzen wir, hatten wir ungefähr 4000 Copyshops, Mitte der 90er Jahre, 4000 Copyshops, die Selbstbedienungsdienstleister waren, also Selbstbedienungsgeschäfte. Das hat sich dramatisch verändert. Wir schätzen, heute gibt es nicht mehr als 1000 Copyshops in Deutschland, weil natürlich durch den Digitaldruck, den wir seit den 90er Jahren oder zur Jahrtausendwende erleben, war das der nächste Innovationsschritt. Es wurde nur noch digital gedruckt.
Wenn ich das Dokument über Word öffne, kann er das nicht drucken, weil das hier irgendwie geschützt ist. Ja, schlecht.
Die Kopiererwelt veränderte sich nicht nur Richtung Digitalität. Ende der 80er Jahre kam auch der Farbdrucker auf den Markt und alles wurde bunt. Segen und Fluch, je nachdem für wen.
Geldfälscher werden sich nach Ansicht von Bundesinnenminister Zimmermann in Zukunft verstärkt der Technik moderner Farbkopierer bedienen. Zimmermann sprach heute in Hiltrup vor der Polizeiführungsakademie Münster.
Im Übrigen werden wir aber die Angelegenheit Fotokopierer und ihre technischen Möglichkeiten der Zukunft sehr aufmerksam zu beobachten haben.
Das sagte Innenminister Friedrich Zimmermann im Februar 1988.
Und mit der Einführung der Farbkopierer wurde auf einmal das Kopieren von Dokumenten und auch von Banknoten für jedermann zugänglich. Und das hat am Anfang dazu geführt, dass wir sehr stark ansteigende Falschgeldzahlen damals noch in D-Mark-Zeiten festgestellt haben.
So Rainer Elm. Er leitete das Nationale Analysezentrum der Bundesbank bis Ende 2017. Seit ihrer Gründung 1957 hat die Bundesbank eine Stelle für Falschgeldangelegenheiten. Mit der Einführung des Euro wurde 2001 dann das Nationale Analysezentrum ins Leben gerufen, das seit Ende 2003 in Mainz sitzt. Alles, was mit falschen Scheinen oder Münzen zu tun hat, wird dort genau unter die Lupe genommen. Bundesweit. Das Zentrum fungiert als eine Art Kriminaltechnik für die Polizei.
Waren Geldfälscher vor der Ära des Farbkopierers eher Profis, die Druckvorlagen aufwendig herstellten und oft Banknoten sogar per Hand nachzeichneten, tauchte jetzt eine neue Gruppe auf: die Gelegenheitsfälscher. In einem unbeobachteten Moment allein mit dem Farbkopierer im Postraum des Büros und in Sekunden werden aus einem 50er 2. Da musste die Bundesbank reagieren, erinnert sich Rainer Elm. Es wurden Sonderfarben benutzt und Hologramme eingeführt. Durch Kippen der neuen Scheine sah man jetzt Bewegungseffekte, schwer zu fälschen.
Und zum anderen wurden aber auch Verfahren entwickelt, die in die Kopierer integriert wurden, dass es dem Kopierer möglich ist, zu erkennen, ob eine Banknote als Objekt, als Kopierobjekt gerade auf dem Glas liegt. Und wenn er das erkannt hat, wurde der Kopiervorgang dann einfach unterbrochen.
Kommt denn auch jemand auf die Idee und kopiert Geld im Copyshop? Yvonne Wutzdorf hat in der Kopiothek in Dortmund noch keinen Geldfälscher erwischt.
Aber die Kopierer haben generell auch einen Kopierschutz drin. Das heißt, die erkennen das und schalten sich auch sofort aus. Das heißt, die gehen auch gar nicht mehr an. Das Gerät schaltet sich komplett aus und sagt, bitte den Netzstecker ziehen.
Doch wie sieht das mit Heimkopierern und All-in-One-Geräten für zu Hause aus? Geht da was?
Da gibt es mittlerweile Verfahren, die es ermöglichen, das Produzieren von Falschgeld zu unterbinden, indem einfach dann Muster drauf gedruckt werden oder ganz schwarze Seiten ausgedruckt werden. Hier wird es von Lexmark demnächst eine Ankündigung geben, unsere Geräte mit dieser Funktion auszustatten.
Verspricht Hartmut Rottstedt von der Firma Lexmark. Von staatlicher Seite sind Hersteller von Druckern und Kopierern nicht verpflichtet, Kopierschutzsysteme in ihre Geräte zu integrieren. Es handelt sich bisher um eine Selbstverpflichtung der Industrie.
Das Nachmachen und Fälschen von Banknoten kann bis zu 10 Jahren Gefängnis einbringen. Und Rainer Elm und seine Experten bei der Bundesbank versuchen, den Tätern und der Herkunft der Blüten auf die Spur zu kommen.
Also das Falschgeldaufkommen in Deutschland liegt etwa in den letzten Jahren um die 80.000 Fälschungen im Jahr. Insgesamt muss man sagen, selbst der Höchststand von 95.000 ist aus unserer Sicht noch kein Anlass zur Sorge, was das Bargeld insgesamt betrifft. Das Vertrauen ins Bargeld ist aus unserer Sicht weiterhin hoch.
Man sollte natürlich kein Geld kopieren, aber nichts spricht dagegen, mit Kopieren Geld zu machen.
Ende der 70er Jahre lief der Patentschutz von Xerox für den Fotokopierer aus. Da drängte dann die Konkurrenz auf den Markt. Doch die großen Player sind seit langem dieselben, sagt Hartmut Rottstedt von Lexmark.
Gegenüber anderen IT-Bereichen gab es hier über die letzten 25 Jahre aus meiner Betrachtung relativ wenig Bewegung. Also es sind relativ wenig gegangen, aber auch relativ wenig dazugekommen. Das ist eine relativ konstante Anzahl an Marktteilnehmern, die diesen Output-Markt beackern, der nach wie vor im letzten Jahr ca. 36 Milliarden US-Dollar schwer war.
Auf dem deutschen Markt bieten 2 Dutzend Hersteller Bürokopierer an. Führend mit einem Marktanteil von 50% sind Konica Minolta, Canon und Ricoh. Die Firmen stammen überwiegend aus Japan und den USA. Es gibt allerdings auch noch das deutsche Traditionsunternehmen TA, Triumph Adler, das sich am Markt behauptet.
Seit es den digitalen Kopierer gibt, sind der Drucker- und der Kopierermarkt nahezu identisch. Da gibt es Unternehmen, die vom Kopieren herkommen. Das sind auch heute noch Xerox, Canon, Konica Minolta und Ricoh. Die klassischen Druckerhersteller sind und waren Epson, Hewlett-Packard, Kyocera und auch Lexmark.
Durch die Digitalisierung gab es notwendige Fusionen der beiden Technologien, erklärt Hartmut Rottstedt.
Ein Standalone-Kopierer in der heutigen Zeit macht keinen Sinn mehr. Der muss irgendwo digital angeschlossen sein, um halt auch durchs Netzwerk ansteuerbar zu sein. Genauso wenig machen nur noch single-funktionale Drucker keinen Sinn. Haben wir uns vor knapp 20 Jahren als Industrie auf den Weg gemacht, hier diese Defizite auf beiden Seiten zu kompensieren. Wir haben unseren Druckern Scanner verabreicht und die Kopierhersteller waren aufgefordert, ihre Kopierer digital anschließbar zu machen.
Heute sind Herstellerfirmen wie Lexmark damit beschäftigt, ihren Kunden bei der Konsolidierung zu helfen. Das heißt, die Druckerflotten werden zusammengeschlossen und aufeinander abgestimmt. Da steht nicht mehr in jedem Büro ein anderes Modell. Das spart Geld und vereinheitlicht die Arbeit beim Kunden.
Diese Einsparungen sorgen allerdings auch dafür, dass weniger Hardware gebraucht wird. Fakt ist, dass der Absatz bei Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten weltweit in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. Das Statistik-Internetportal Statista.com nennt Zahlen. Wurden 2008 noch 127 Millionen Geräte verkauft, waren es 2016 nur noch 99 Millionen.
Heißt das, automatisch wird doch alles papierlos?
Jeder dachte ja nach Einführung des iPads, es würde dramatisch nach unten gehen mit den gedruckten Seiten. Aber das ist nicht das, was wir feststellen. Wir messen das Druckvolumen unserer großen Bestandskunden sehr genau. Und ich sehe da keinerlei Einknicken, sondern ein stabiles seitwärts teilweise, je nach Geschäftserfolg des einzelnen Kunden, auch sogar ansteigende Volumen.
Papierlos.
papierlos.
Natürlich ist jetzt vieles papierlos, aber Sie wissen selbst, wie viele E-Mails druckt man dann sicherheitshalber aus, kopiert sie hierhin, kopiert sie dahin, damit die bloß nicht im digitalen Orkus verschwinden.
Papierlos!
Ich wollte meine Steuererklärung mal über die Elster machen, aber ich dachte, nee, ich brauche Papier, da kann ich kritzeln, dann kann ich gucken, was stimmt, was nicht stimmt.
Das ist das Risiko mit digital. Es ist eben in der Cloud und mag auch mal nicht mehr da sein. Und schwarz auf weiß, auf Papier, mit zwei Löchern im Ordner, das hat was mit Eigentum, mit Besitz, das hat auch das haptische Erlebnis mit dabei.
Papierlos.
Deswegen glaube ich, wird es weiter Papier und auch Kopien geben. Ja.
Papierlos.
Ich bin aus der Altersgruppe, die zu jung ist, um das ignorieren zu dürfen, aber zu alt ist, um das zu verstehen. Und von daher, ich habe immer gerne was in der Hand.
Papierlos!
Damit sie nicht irgendwann doch überflüssig werden, treffen sich Deutschlands Papiergroßhändler und Vertreter der Werbetechnik auf ihrer eigenen Messe, auf der IGEPA Select in der Essener Grugerhalle im September 2017. Auch Robert Dekena ist da. Er arbeitet in der Dokumentationslogistik und berät Firmen.
Zumindest hat sich über die Jahre die Aufgabe von Papier gewaltig geändert. Früher war Papier Langzeitarchiv beispielsweise. Ne, die Ordner im Keller abgelegt ohne Ende, alles digital. Papier wird sehr viel kurzfristiger, man druckt was aus, schreibt was drauf, schmeißt es weg.
Es kommt also immer noch jede Menge Papier aus dem Drucker, Kopierer, also der Maschine, die jetzt aber immer mehr kann, außer bloß Papier auszuspucken.
Mittlerweile kann ein multifunktionales Gerät drucken, faxen, scannen, aber auch noch kopieren. Das sind die vier Basisfunktionen, die heute nachgefragt werden. Und diese multifunktionalen Geräte sind das richtige Medium, um diesen Medienbruch zu organisieren, aber auch zu überwinden.
Informationen auf Papier werden also eingescannt und digitalisiert. Andererseits werden auch bereits digitale Infos weiterhin ausgedruckt.
Na, vielleicht, ich mache das jetzt nochmal so. Das passiert nichts.
Doch immer wenn Probleme an einer Stelle gelöst werden, tauchen an anderer Stelle gleich neue auf. Ein ewiger Kreislauf und in diesem Fall einer mit ganz neuen Risiken.
Traditionell waren ja Fotokopierer alleinstehende Geräte, wo man eben nur fotokopieren konnte. Danach wurden sie deutlich mehr umgesetzt im Sinne von Rechnern. Sie hatten automatisch eine Festplatte, wo zunächst die Vorlage nicht sofort kopiert wurde, sondern erst eingescannt wurde und hinterher ausgedruckt wurde. Das Zwischenergebnis wird dann auf einer Festplatte gespeichert. Später sind diese Fotokopierer dann noch ins Netz gestellt worden, ins Internet.
So haben sich gewaltige Möglichkeiten für Datenlecks aufgetan, erklärt Gerhard Schabhüser. Er ist Vizepräsident des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, mit Sitz in Bonn.
Wir haben dauernd Angst vor Datenklau und der totalen Überwachung. Aber was in unseren Kopierern, Druckern, All-in-One-Geräten steckt und stecken bleibt, ist uns oft gar nicht bewusst. Wer im Büro etwas Privates kopiert, geht das Risiko ein, dass der Chef mitliest. Oder auch Fremde an das Material herankommen.
Ob es nun private Bilder sind oder ob es Auftragsbestätigungen, Angebote, firmenspezifische Controlling-Daten und Ähnliches sind, die werden ja fast immer in Papierform abgespeichert. Also kommen sie alle einmal entweder auf einen Drucker oder einen Fotokopierer. Und meistens sind es ja heute Kombigeräte.
Das ARD-Magazin Plus Minus ist diesem Sicherheitsrisiko schon Ende 2015 nachgegangen. Es kaufte 3 gebrauchte Multifunktionsdrucker im Internet und las die Festplatten mit einer kostenlosen Software aus. In 2 Geräten stießen die Journalisten auf jede Menge Daten.
Lohnsteuerkarten, Kontoauszüge, Versicherungsunterlagen, Scheidungsunterlagen, Medikamentenlisten, intimste Informationen. Polizeiliche Zeugenvernehmungen, es geht auch um sexuellen Missbrauch, Strafbefehle, Mahnverfahren, Steuerfahndung. Offenbar der Kopierer einer Anwaltskanzlei. Mehr als 5000 streng geheime Dokumente haben wir plötzlich vor uns.
Das darf heute nicht mehr vorkommen. Und die Landesdatenschutzbeauftragten müssten Unternehmen mit Kopierern eigentlich stichprobenartig kontrollieren. Plus Minus findet heraus, dass die Zahl der Datenschutzmitarbeiter viel zu gering ist im Verhältnis zu den zu kontrollierenden Unternehmen. Trotz der lauten Mahnung hat sich wenig bis gar nichts getan.
Auch Gerhard Schabhüser vom BSI warnt. Allerdings gäbe es Möglichkeiten, sich und seine Daten zu schützen. Man müsse sie ergreifen und anwenden.
Die zentrale Aussage ist, ein Fotokopierer im internen Firmennetz gehört hinter eine Firewall, damit er nicht von außen zu adressieren ist. Zweite wesentliche Empfehlung ist, wenn das Gerät eine Festplatte enthält und das Feature Festplattenverschlüsselung unterstützt, dann soll diese aktiviert werden vom Administrator. Die dritte wesentliche Eigenschaft ist Löschen des Gerätespeichers.
Sogenannte Geheimnisträger wie Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater müssen die Daten ihrer Klienten wahren. Firmen müssen sich gegen Wirtschaftsspionage schützen.
Auch da kann man etwas tun, sagt Schabhüser. Selbst staatliche Behörden arbeiten so.
In dem Bereich, wo hohe Datenschutzanforderungen oder wirkliche Verschlusssachen im staatlichen Bereich adressiert werden, empfehlen wir immer, Kopierer einzusetzen, die nicht am Netz angeschlossen sind.
Außerdem sollte die Festplatte im Besitz der Firma sein und beim Wechsel des Geräts ausgebaut und vernichtet werden.
Bisher läuft im Bereich Datensicherheit alles auf freiwilliger Basis mit den Herstellern. Während es zum Beispiel beim Auto eine Produkthaftung gibt und der Kunde Ersatz oder eine Entschädigung bekommt, wenn etwas am Wagen nicht stimmt, ist das in der IT-Welt völlig anders. Dort nutzen User nach der Unterschrift unter Nutzungs- und Lizenzbedingungen die Geräte auf eigene Gefahr. Das will das BSI ändern und arbeitet an einem Gütesiegel für Kopierer und Drucker.
Ich hatte eben darüber gesprochen, dass die meisten Geräte eine Festplattenverschlüsselung anbieten, die man dann aber erst aktivieren muss. Ich möchte, dass das künftig umgekehrt ist. Ich möchte zunächst sichere Einstellungen haben, also Festplattenverschlüsselung aktiviert. Und dann darf der Nutzer gerne eigenverantwortlich sagen, ich möchte das aber nicht aus dem und dem Grund.
So ein Gütesiegel, das hofft Schabhüser, würde dem Verbraucher Sicherheit geben. Wenn das Siegel auf einem Kopierer draufklebt, weiß der Nutzer,
dieses Gerät hat eine interne Firewall. Dieses Gerät hat eine Festplattenverschlüsselung. Dieses Gerät löscht die Daten direkt nach dem Fotokopiervorgang. Wenn das Gütesiegel drin ist, können Sie, glaube ich, ganz entspannt kopieren.
Doch wie soll ein normaler Copyshop-Kunde wissen, dass seine kopierten Informationen nicht monatelang auf irgendeiner Festplatte liegen und möglicherweise in falsche Hände gelangen? Kopiercenter-Geschäftsführer Manuel Hübner beruhigt seine Kunden.
Wir haben also dort auch einen externen ITler. Ja. Das heißt, wir haben ja sehr ein großes Datenvolumen vom Kunden. Das sind sehr prekäre Daten auch teilweise. Ja. Die Festplatten werden ja turnusmäßig auch von den Geräten gelöscht. Also da wird jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Daten aufbehalten.
So, nochmal.
Eine wichtige Frage beim Kopieren ist aber nicht nur die der Sicherheit. Ein weiterer Punkt, das Urheberrecht. Der Autor hat urheberrechtliche Ansprüche und die müssen bezahlt werden. So will es das Gesetz. Es stellt sicher, dass ein Autor nicht durchs Kopieren um seinen Verdienst gebracht wird. Weil aber nicht jede Kopie nachgehalten werden kann, gibt es dafür Pauschalabgaben. Die zahlen zum Beispiel die Hersteller von Kopiergeräten, aber auch die Importeure und die Betreiber von Geräten, also die Copyshops.
So, das sieht schon mal besser aus.
Wer sich gerade keine Gedanken über Datenklau, Informationsdiebstahl und Urheberrechte macht, hat meist ganz andere Probleme. Was geschieht, wenn das Gerät etwas anderes will als sein Bediener?
Nee, so einen Kopierer hat man nicht immer im Griff. Also so ein Kopierer kann tatsächlich hier so ein großes Gerät an 10 Stellen Papierstau verursachen. Das heißt, so ein Papier kann an 10 verschiedenen Stellen in dem Drucker hängen bleiben. Und da hat man unter Umständen ganz viel Arbeit damit, das wieder rauszufinden, wo es denn hängt.
Oft hilft es ja schon, wenn man alle Klappen des Geräts einmal auf- und wieder zumacht. Gestautes Papier herausfummelt, den Stecker zieht und wieder reinsteckt.
Für größere Probleme müssen Monteure ran. Nikolaos Serafimidis arbeitet seit Jahren für die Firma Lexmark und ist ständig im Außeneinsatz. Er fungiert regelmäßig als rettender Engel. Denn wenn der Kopierer und der Drucker nicht gehen, steht im Büro fast alles still.
Ja, die sind schon sehr froh. Ne? Denn wenn wir aus der Tür rausgehen, funktioniert das Gerät in der Regel. Ne? Also oft ist es so, dass wir auch immer die richtigen Teile mitführen. Manchmal stellt sich heraus, dass ein Fehler eben einen weiteren Fehler überdeckt. Aber in der Regel über 90% aller Einsätze werden mit der ersten Anfahrt beseitigt.
Mittlerweile sammeln die Geräte sogar schon Informationen über Vorgänge innerhalb der Maschinen, vergleichen sie und ziehen eigene Schlüsse daraus.
All diese Daten werden verwendet dazu, eben, dass wir erkennen, Mensch, das hatten wir schon. Jetzt müsste eigentlich aufgrund der erkannten Situation, müsste eigentlich dieser Motor vielleicht demnächst ausfallen. Wir schicken mal einen Techniker raus oder es steht eine Wartung an. Mit dieser Wartung würde der Techniker einfach den Motor mit austauschen. Der Anwender hätte dadurch keinen Ausfall. Vorbeugendes Handeln, das ist die Zukunft.
Also bald steht der Monteur mit dem passenden Ersatzteil im Büro, noch bevor das Gerät überhaupt kaputt ist. Schöne neue Welt.
Aber nicht an jeder Panne ist die Technik schuld. Es kann auch menschliches Versagen sein. Es ist aber auch schwierig mit dem ganzen Kram.
Suboptimal. Wir probieren das jetzt nochmal. Aber wir haben schon zwei Seiten. Hey. Falsch. Sonst mal gucken, wie wir das irgendwie... Ich drehe hier durch.
Da kann man schon echt nerven lassen. Oder sogar noch mehr. Wie sieht es eigentlich mit der Gesundheit aus, wenn man mit solchen Maschinen zu tun hat? Schädigen einen die Geräusche? Wonach riecht der Toner? Werde ich blind, wenn ich bei offener Klappe kopiere?
Das Internet ist voller Warnungen und schräger Geschichten. Besonders wenn es um die Gefährlichkeit des Toners und den Ausstoß von schädlichem Ozon bei Druckern und Kopierern geht. Dr. Thomas Giebel ist Toxikologe bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund. Er muss sich immer wieder mit diesen Fragen beschäftigen.
Es gab ja vor längerer Zeit mal die Frage der Ozonemissionen bei diesen Geräten. Dem ist man aber relativ schnell beigekommen, sage ich jetzt mal, weil man hier auch zum Beispiel Aktivkohlefilter, die relativ günstig sind, in diese Geräte auch einbauen kann, sodass die Emissionen hier reduziert wurden.
Auch der Toner steht seit langem im Verdacht, Krebs hervorzurufen. Darauf muss das Amt für Arbeitsschutz immer wieder reagieren, forscht, untersucht und gibt Broschüren heraus.
Und wir haben dann in der Literatur als auch bei dem, was verfügbar ist an Daten, all diese Vermutungen für uns entkräftet gefunden, sodass wir heute sagen können, wir gehen nicht davon aus, dass es hier zu relevanten Gefährdungen durch chemische Gefahrstoffe kommt.
Die Abdeckung beim Kopieren zu schließen, dient übrigens nicht dem Schutz unserer Augen, sondern in erster Linie der Kopie. Wo Licht von außen auf die Glasplatte fällt, wird die Kopie schwarz und das kostet jede Menge Ton.
Richtiges Format und passendes Papier gewählt, Fachpersonal konsultiert und Klappe zu. Da müsste es doch jetzt auch bei Studentin Tami Daum klappen.
Solange wir den einen Fehler jetzt hier noch rauskriegen, bin ich halbwegs zufrieden. Ich meine, jetzt geht es ja irgendwie um was, was man wirklich gerne haben möchte, irgendwie um einen Job. Da ist mir das jetzt auch wurscht, wie oft ich das jetzt hier bezahlen muss. Hauptsache, das ist irgendwie halbwegs richtig. Und eine Mappe muss ich gleich auch noch kaufen.
Doch egal, wie viele Kopien Tami Daum auch macht, reich wird der Copyshop dadurch nicht. Mit dem puren Kopieren einzelner Seiten lässt sich heute kein Geld mehr verdienen. Branchenkenner raten dazu, sich breit aufzustellen. Das macht das Copycenter in Dortmund und vermeldet steigende Umsatzzahlen. 2017 sind es nach eigenen Angaben 1.350.000 Euro, sagt Manuel Hübner.
Man muss das sehr, sehr genau aufbröseln und immer wieder auch neue Produkte mit reinnehmen und sagt, Mensch, da kann ich reingehen, da verdiene ich jetzt Geld. Wir haben mit beiden Läden zusammen fast 7.000, knapp über 7.000 Kunden im Monat, die in beide Geschäfte reinkommen. Ja, da wird es viel in Bewegung.
Heute werden dort auch Tassen mit Fotos vom Haustier ab 12 Euro und Fotoleinwände ab 24 Euro bedruckt. Sprüche auf Babystrampler gestickt, T-Shirts für den Junggesellenabschied und großformatige Banner beschriftet. Selbst die Bachelorarbeit wird immer ausgefeilter. Da geht der Trend zum richtig gebundenen Buch als Hardcover. Das kostet dann zwar dreimal so viel wie eine normale Bindung, sieht aber auch schöner aus, später im Regal. Ähnliches stellt auch Achim Karius vom Verband fest.
Natürlich lebt die Kopie. Tot ist sie analog, aber digital lebt sie. Wir kopieren ohne Ende, unsere Betriebe erleben einen Boom in diesen Monaten. Veredelte Drucke, ganz besondere Einladungen mit haptischen, 3D-anmutenden Effekten, Stanzungen, besondere Formate, die ins Auge springen beim Empfänger einer Einladung zum Beispiel oder eines Flyers, das boomt, das schießt nach oben.
Wir hören nicht auf, etwas zu vervielfältigen. Auch der 3D-Druck ist in unserer Gegenwart angekommen. Es ist eine völlig andere Technik als das Fotokopieren, aber es verfolgt denselben Sinn. Wir wollen eine Kopie von etwas. Und so geht die Wissenschaft immer weiter, auch wenn es sich wie Science Fiction anhört.
Im Frühjahr 2017 ist es Forschern an der Northwestern University in Chicago gelungen, die Eierstöcke von Mäusen auf einem 3D-Drucker nachzubilden. Aus Gelatine. Diese winzigen kopierten Organe wurden den Mäusen eingepflanzt und sie bekamen zeugungsfähigen Nachwuchs. Die Wissenschaftler hoffen so, eines Tages Frauen nach einer Chemotherapie wieder zur Fruchtbarkeit verhelfen zu können.
Aber auch in Deutschland gibt es 3D-Versuche. Der Armaturenhersteller Grohe mit Sitz im Sauerland arbeitet an der Patentierung für Messingwasserhähne aus dem 3D-Drucker.
Klaus Urbons schließlich, der nicht nur Fotokopierer sammelt, sondern auch mit Leib und Seele Copy-Art-Künstler ist, hat noch einen Tipp für die, denen die Selfies auf dem Smartphone zu langweilig oder zu klein sind. Der Kopierer ist doch auch zum Ausprobieren da.
Es ist sehr verwandt mit der Sofortbildkamera, auch die produziert ja Unikate. Am besten spielt man mal zu Hause mit seinem eigenen All-in-One-Drucker rum und nudelt mal so ein Päckchen Tinte oder Toner durch. Und schaut mal, was dabei rauskommt.
Würde Studentin Tami Daum ihr Gesicht jetzt auf die Glasscheibe des Kopierers legen, wäre ein sehr strahlendes Lächeln zu sehen.
Ah, das ist schön. Super, das können wir so nehmen. Es ist geschafft.
Die Bewerbung für das Volontariat, das das nächste Jahr ihres Lebens und ihren Berufsweg bestimmen könnte, ist endlich einwandfrei aus dem Gerät gekommen.
Es ist vollbracht. Das packe ich jetzt auch nicht in meine Tasche, damit das bloß nicht verknickert. Das muss jetzt klappen. Jetzt ist da so viel Liebe drin. Schönen Abend.
Jetzt geht der Knopf auf grün und er startet schon wieder.
Stapelweise Erfolg. Der wirtschaftliche Siegeszug des Kopierers. Ein Feature von Katrin Börs. Es sprachen Rebecca Madita Hund, Sebastian Schlemmer, David Formweg, Jörg Kernbach und Martin Bross. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier und Mechthild Austermann. Regieassistenz: Ellen Verstegen. Regie: Martin Zülker. Redaktion: Frank-Christian Starke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018.